herzlich willkommen zum Embodied Feminine Transformation Podcast, in dem wir uns transformierenden Themen widmen rund um Energien, Embodiment, indigene Weisheiten, Nervensystemregulation und ganzheitliche integrative Leadership. Ich bin Andrea Kampermann. Ich bin Mutter, Gemeinschaftsbilderin und Mentorin für ganzheitliche integrative Leadership. Für eine neue Welt, in der wir verbunden und in Gemeinschaft neue Wege gehen. Für uns und für all jene, die nach uns kommen. Mögen die Gespräche dich nähren, inspirieren und bekräftigen. Ich danke dir für dein Sein und wünsche dir viel Freude bei dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast und dem Podcast für dich, Embodied Feminine Transformation mit mir, Andrea. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und ich hatte in der letzten Episode so ein bisschen davon berichtet, wie meine Erfahrungen nach der Geburt waren, wie sich diese für mich retraumatisierende Geburtserfahrung bei der Geburt meiner Tochter auf mein Leben ausgewirkt hat, auf die Verbindung zu meinem Körper, aber auch die Verbindung zu meinem Lebenspartner und wie ich da auch erstmal gar nicht so wirklich zurechtkam damit, beziehungsweise auch im Außen, wenn ich das mal angesprochen hatte, was tatsächlich aber eher selten war, weil ich ja in diesem Funktioniermodus auch war und gar nicht so viel Zeit hatte, mich damit zu konfrontieren, da nicht so wirklich Gehör gefunden habe. Zum Beispiel eben bei dieser Erstuntersuchung nach der Geburt, die meistens so nach 6 Wochen stattfindet, als ich mich da meiner Frauenärztin so ein bisschen in meiner Verzweiflung geöffnet habe. Und aufgrund auch zum Beispiel ihrer Reaktion habe ich mir dann gedacht, ja gut, das scheint ja alles normal zu sein. Also wahrscheinlich fühlen sich andere Mütter auch so und niemand redet wirklich so darüber. Und natürlich ist ja auf der anderen Seite auch das ein wahnsinniges Erlebnis, was immer auch mit ganz viel Liebe verbunden ist und mit ganz viel Freude und ganz viel Oxytocin, was ausgeschüttet wird, dieses Kuschelhormon, was man so nennt, wo du automatisch durch diese Hormonproduktion auch in diesen Kuschelmodus und Sicherheitsmodus gefahren wirst, damit eben du letztlich auch dieses Nest bereiten kannst und deinem Kind eine stützende Verbindung und ein Fels in der Brandung letztlich sein kannst, der ganz viel Liebe und in sich trägt und eben einen sicheren Ort für dein Kind darstellt. Und sodass ich im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, mich immer wunder, wie viele Emotionen wir tragen können gleichzeitig. Ne? Das ist uns, glaube ich, oft nicht bewusst. Mir war es zumindest lange nicht bewusst, dass man so viel auf einmal fühlen kann und eben auch widersprüchliche Emotionen gleichzeitig vorhanden sein können und dürfen und teilweise eben auch müssen, weil es eben gar nicht anders geht. Und oft verbieten wir uns das aber auch. Ne? Also wenn ich jemanden verloren habe, wenn du in einer Trauerphase bist, gibt es da vielleicht auch in dieser Phase schöne Momente und man fühlt sich dann fast vielleicht schon schuldig oder schämt sich, wenn man dann auch mal lacht, weil das darf man dann ja nicht, weil man ist ja in der Trauerphase. Aber wir sind so facettenreich, dass es auch eine Nachricht sozusagen, eine Message, die ich dadurch erfahren habe, dass wir einfach unglaublich viel gleichzeitig fühlen, erfahren und vor allem eben auch halten können. Das war mir gar nicht so sehr bewusst. Und in dieser Episode soll es jetzt wirklich auch darum gehen, was ist denn eigentlich Trauma und wie äußert sich das denn in real life? Also wir haben natürlich da diese verschiedenen Diagnosekriterien, die sind sehr hilfreich, wenn man jetzt als Heilpraktiker für Psychotherapie oder als Psychotherapeutin Diagnosen stellen muss. Und dann eben ja auch schauen muss, ja, passt diese Klientin zu mir? Wie kann ich denen die gut begleiten? Oder ist die eben woanders besser aufgehoben? Ist die suizidal? Ist die gefährdet in irgendeiner Form? Oder übersteigt das eben auch meine Kompetenzen in meinem Fachgebiet? Und ist sie woanders oder eher besser aufgehoben? Aber diese Diagnosekriterien, die können es schon auch wirklich erschweren. Gerade finde ich bei traumatischen Erfahrungen, weil Trauma unglaublich individuell ist und auch die Situation nicht der ausschlaggebende Punkt ist für das Trauma, was du in deinem Körper dann wahrnimmst, erfährst und fühlst. Denn das, was das Trauma eigentlich ist, ist die Reaktion deines Systems auf ein Ereignis und nicht das Ereignis an sich. Deshalb lässt sich auch nicht sagen, dieses Ereignis war traumatisierender als das andere Ereignis. Und wir können auch Geburten nicht vergleichen. Dazu neigen wir aber sehr, sehr stark. Und das ist eigentlich sehr schade. Ich glaube, es machen auch die Hebammen, zumindest bei meiner Hebamme war es dann ganz interessant, das möchte ich noch mit dir teilen. Und wichtig für mich, das zu erfahren, dass ich nämlich von meiner Hebamme, die eine der Ausbilderinnen war bei uns in München in der Mai-Klinik, die sehr bekannt ist als Hebammenschule damals noch. Und sie war eine der Ausbilderinnen und auch Leiterinnen dieser Schule. Und sie kam natürlich dann nach Hause zu uns und hat eben gefragt, bei wem haben sie denn entbunden? Und ich habe den Namen der Hebamme gesagt und ihr erzählt, wie das für mich abgelaufen ist. Und dass ich eben das Gefühl hatte, dass diese Hebamme mir keine PDA geben wollte, aus persönlichen Gründen, die sie betroffen haben und nicht mich. Sonst hätte sie das ja auch alles erklärt, aber sie hatte einfach gar nicht mit mir gesprochen und das einfach hinausgezögert. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und diese Wahrnehmung wurde dann tatsächlich bestätigt, weil meine Hebamme dann gesagt hat, es kann doch nicht wahr sein, das ist ein Thema, was sie wirklich so sehr, wo sie den Fokus sehr, sehr drauf gelegt hat in der Fortbildung, dass es eben nicht um die Hebammen geht und dass da so ein stiller Kampf scheinbar in manchen Kliniken vor sich geht, dass nur eine Hebamme eine gute Hebamme ist, wenn sie eben es schafft, möglichst wenig PDAs bei ihren Patientinnen durchzuführen. Und das ist das, was ich dann von meiner Hebamme gehört habe, dass das tatsächlich so ist, dass ich mir das also nicht eingebildet habe, das, was genau mein Gefühl bestätigt hat. Und was mir aber auch wirklich dieses Opfergefühl, wirklich dieses, da wurde über mich bestimmt und keiner hat nach mir letztlich gefragt. Ich war, eigentlich wurde auch ja so über mich geredet, während ich im Raum war, als wäre ich gar nicht da. Also das hat das alles wirklich so sehr bestätigt, diese Wahrnehmung von mir in diesem Moment. Und ich kann mich auch an viele Situationen aus der Geburt so ganz genau auch gar nicht mehr erinnern. Aber das, was so wirklich sich eingekerbt hat sozusagen in meine Seele, das weiß ich noch sehr genau. Das ist auch so typisch, wenn wir jetzt mal erstmal gucken, was ist denn Trauma eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich? Und wir schauen mal in die Diagnosekriterien. Da haben wir ja hier in Deutschland den ICD-10, nachdem wir uns richten müssen als Fachkräfte, International Classification of Diseases, heißt ICD-10 abgekürzt. Und der ICD-10, beinhaltet alle Diagnosekriterien für verschiedenste Krankheiten und natürlich auch für posttraumatische Belastungsstörungen. Und wenn wir das da mal durchschauen, ich habe das hier gerade vor mir, dann steht zu einer Diagnose von posttraumatischer Belastungsstörung, eine Belastungsstörung nach einem Trauma sozusagen, nach traumatischer Erfahrung, dass folgende Kriterien erfüllt sein müssen. Also einmal, dass man über kurz oder länger anhaltend einem belastenden Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt war, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Und das ist natürlich unheimlich individuell. Also etwas, was bei mir Verzweiflung hervorruft, ruft bei dir, weil du vielleicht resilienter bist oder anders resilient bist und andere Lebenserfahrungen in deinem Nervensystem trägst, ganz andere Reaktionen hervor. Und ich finde, da muss man eben, also ne, man muss es natürlich irgendwie auf Papier bringen. Diese Diagnosekriterien sind vor allem dann auch wichtig, nicht nur für die Behandlung, sondern auch für die Krankenkassen. für die Berichte, ne, die brauchen eine Diagnose. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, 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 ja, verkopft, sage ich jetzt fast schon mal. Ja. Das nächste ist, es müssen anhaltende Erinnerungen an dieses Erlebnis oder das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen. Also das sind dann zum Beispiel so Erinnerungen, die im Nachhall immer wieder kommen an dieses Ereignis, Flashbacks, wo du wirklich das nochmal erlebst. Das ist ein Flashback, wo du die Situation nochmal erlebst, obwohl die Zeit längst vergangen ist und du quasi, ne, das Erlebnis vergangen ist, in der Vergangenheit liegt. Träume oder Albträume, das sind diese sich aufdrängenden Erinnerungen oder anhaltende Erinnerungen. Oder eine innere Bedrängnis in Situationen, die dieser Belastung ähneln, ja, oder irgendwie damit in Zusammenhang stehen, vorhanden sind. Dass man Umstände vermeidet, die dieser Belastung ähneln. Und mindestens eines der folgenden Kriterien, also entweder eine teilweise oder vollständige Unfähigkeit, sich an einige wichtige Aspekte des belastenden Erlebnisses zu erinnern, also dass du dich nicht mehr komplett erinnern kannst oder vielleicht gar nicht mehr erinnern kannst, oder anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung. Und dann müssen wieder zwei von den nächstfolgenden Merkmalen erfüllt sein zur Diagnostik einer PTBS. Das ist dann entweder Ein- und Durchschlafstörungen, eine erhöhte Schreckhaftigkeit, Hypervigilanz, das ist eine erhöhte Wachsamkeit, also da spielt das Nervensystem natürlich wieder eine Rolle, wenn du im Alarmmodus sozusagen bist und dadurch extrem wachsam. Das merkt man auch, dass man eben schwer sich entspannen kann und wirklich in den mentalen Vagus schwer hinfindet in diese sichere Entspannung und Verbindung. Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit und Wutausbrüche. Und dann steht hier noch, die Symptome müssen innerhalb von 6 Monaten nach dem belastenden Ereignis aufgetreten sein oder der Belastungsperiode. Andernfalls ist von einer PTBS mit verzögertem Beginn zu sprechen. Dies kann auch nach vielen Jahren erst auftreten. Häufig sind zudem sozialer Rückzug, ein Gefühl von Betäubtsein, emotionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen so ab wie eine Beeinträchtigung der Stimmung bemerkbar. Und ich meine, hier haben wir jetzt schon wirklich viel drin, aber es ist trotzdem ja unheimlich schwierig als Betroffene dann rauszufinden, habe ich Trauma oder habe ich kein Trauma? Und wenn ja, wie ausgeprägt ist denn mein Trauma? Und erfahrungsgemäß ist es auch wirklich wichtig zu unterscheiden, welche Art von Trauma du in deinem Körper hältst. Es gibt so viele verschiedene Arten. Es gibt akutes Trauma, zum Beispiel durch ein Ereignis wie einen Unfall. Es gibt komplexes Trauma, was über eine gewisse Zeit immer wieder auf dein System eingewirkt hat, ein bestimmtes traumatisierendes Ereignis. Es gibt intergenerationales Trauma, eben historisches Trauma. Es gibt Traumata, die deine Entwicklung, also Entwicklungstrauma, die deine Entwicklung beeinträchtigen und in gewissen Lebensphasen, in denen du noch in der Entwicklung zur Erwachsenen bist, eintreten. Und in der Behandlung dieser verschiedenen Traumata unterscheidet man. Das ist wichtig. Ja. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man sich zum Beispiel auf einen Unfall fokussiert oder ob das über deine gesamte Kind- und Teenagerzeit hinweg Einflüsse waren, die immer wieder kamen. Das ist natürlich dann ein Unterschied, wie dein System das in sich trägt und was du brauchst und was vor allem dein ganzes System letztlich braucht und auch dein Körper braucht und deine Seele braucht, um da wieder heilen zu können. Deswegen finde ich, ist das alles ziemlich schwammig. Zumindest als Betroffener und Betroffene ist es unheimlich schwer, gerade in solchen Situationen, die ja jeden belasten würden, eben, wo wir vielleicht auch jemanden kennen, der ähnliche Situationen erlebt hat, dann sich da quasi rauszunehmen und zu sagen, ja, aber bei mir ist das ein Trauma. So quasi diese Extrawurst zu haben, wie wir hier in Bayern sagen würden, oder sich da besonders hervorzuheben, ist ja auch was wir einfach gelernt haben, das tut man nicht, ne? Und dann übergehen wir das oft und sagen, naja, aber anderen geht es ja noch viel schlimmer. Und wenn ich jetzt mal auf mich wieder schaue, das soll wirklich nur ein Beispiel sein. Ich hoffe eben, dass dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle, einfach viele von euch auch sehen, dass wir da vielleicht Ähnlichkeiten haben oder auch nicht, aber einfach, ich möchte sensibilisieren für dieses Thema. Und gerade nach einer Geburt zum Beispiel ist es so, da sind ja viele Frauen sind angestrengt, viele Frauen sind wahnsinnig erschöpft, viele Frauen tragen seelische und körperliche Narben und Wunden. Und diese Zeit in der Familie gut hinzubekommen, bedarf wirklich eines guten, vor allem vorab gut geplanten Systems und viel, viel Liebe und Unterstützungswillen seitens derer, die das geben können, damit wir als Mama und Papa mit dem Kind wirklich in diesem Kokon sein und in die Verbindung gehen können. Und wenn ich jetzt mal schaue, was bei mir war, ist, ich habe eigentlich ein Jahr lang erstmal nur, fast ein Jahr lang nur funktioniert. Das wurde dann alles, hat sich ein bisschen geändert, als die Hanna sich selbst abgestillt hat. Das war so mit 9 Monaten, wo sie einfach weniger und weniger gesäugt hat. Also das war irgendwie so, wirklich, es ging von ihr aus. Vielleicht hat sich auch meine Milch so ein bisschen verändert. Ich habe auch gemerkt, ich war dann auch wieder so mehr und mehr nach außen fokussiert und habe gemerkt, ich würde jetzt auch ganz gerne eigentlich wieder arbeiten, so ein bisschen. Und ja, wollte beides haben, wollte mit Hannah daheim sein und wollte eben aber auch, natürlich ging es da auch um Geld, ja, also um Selbstständigkeit und Kontrolle. Ja. Wollte da diese Selbstermächtigung auch wieder erleben und da hat es mich wieder zum Arbeiten gezogen. Und das ging dann eben auch, weil Hannah sich da abgestillt hatte und auch schon immer eine super enge Beziehung auch zu ihrem Papa hatte. Und wir uns das super gut aufgeteilt hatten, diese Betreuung von der Hannah von Anfang an. Und was aber zutage trat, war wirklich dieses: Ich habe vermieden, zu Ärzten zu gehen. Ich bin nicht mehr zu GynäkologInnen gegangen. Ich bin nicht mehr in medizinische Untersuchungen gegangen, es sei denn, ich musste. Was mich so ein bisschen gezwungen hat, das zu tun, war eben die Diagnose von Divertikulitis 3 Monate nach der Geburt von Hannah. Das kann eben durch die Schwangerschaft und Geburt entstehen. Das sind Ausstülpungen von der Darmschleimhaut durch die Darmwand hindurch, die eben durch den Druck des Babys und dieses andere, ja, den Druck letztlich auf die Verdauungsorgane während der Schwangerschaft und dann vor allem auch in der Pressphase der Geburt und durch die Wehen entstehen können. Und das ist sehr gefährlich, wenn es aufgeht, dann kann es zu einem Darmdurchbruch kommen. Und da musste ich dann auch ins Krankenhaus und dann war am Anfang auch immer, beziehungsweise man hat das in Schüben in der Regel und dann spürt man einfach im Unterbauch extreme Schmerzen und da musste dann auch immer abgesichert werden. Woher kommt es denn? Kommt es vom Fortpflanzungssystem oder ist es wieder der Darm? Und da musste ich einfach wieder in den Krankenhäusern. Ich musste dann auch ein paar Mal ins Krankenhaus, weil man Antibiotika intravenös bekommt, gerade wenn man noch stillt. Und ja, das war natürlich dann wieder diese, also da habe ich wirklich gemerkt, so ich möchte einfach meine Beine gar nicht mehr aufmachen für Menschen, die mich nicht kennen, zum Beispiel. Das war für mich so eine Überwindung, in diesen Stühlen zu sitzen, mit den Füßen da oben und dann schon ja gar nicht eigentlich sich schützen zu können, weil wenn du die Oberschenkel, die Knie aneinander tust, bist du unten trotzdem nackt und frei, ne? In diesen gynäkologischen Untersuchungsstühlen. Und das habe ich gemerkt, das war schon immer unangenehm für mich, aber danach, nach der Geburt, war das wirklich, ich habe mich so verletzlich gefühlt, ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe keine Grenze und ich bin wieder ausgeliefert. Das ist so eine Erinnerung, auch wenn ich das jetzt erzähle, merke ich so wirklich, wie ich mich da am liebsten halten würde in diesen Momenten, was ich damals noch nicht konnte. Und sagen könnte, hey, wir schaffen das gemeinsam, aber auch vielleicht mal mit den Ärzten hätte sprechen können und sagen können, wissen Sie was, mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer und ich bitte Sie da extra sensibel mit mir umzugehen. Aber ich dachte immer nur, ich bin komisch irgendwie. So, das habe ich nicht mal ausgedacht, den Gedanken. Das war so subtil irgendwie. Ich muss mich halt zusammenreißen. Das ist das, was ich auch gelernt habe von klein auf. Ja. Und ich muss die Kontrolle wahren. Es darf niemand wissen im Außen, was hier passiert. Ja, das war auch so ein Glaubenssatz, eigentlich wirklich ein aufoktroyierter Satz, der mich begleitet hat seit meiner Kindheit. Und so habe ich mir dann nicht meine Grenzen wahrgenommen. Ich habe nicht Hilfe eingefordert, sondern ich dachte die ganze Zeit ja irgendwie, wurschtel ich mich da durch, wenn ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Und allein durch meinen Partner habe ich gemerkt, wie abgeschnitten ich von mir selber bin. Und das finden wir auch in diesen Diagnosekriterien. Also dieses Gefühl von Betäubtsein, emotionale Stumpfheit, das hatte ich, gerade wenn es um eben Sinnlichkeit und Sexualität ging oder um meinen kompletten Becken- und Fortpflanzungsbereich ging. Und wenn man dann so müde ist, natürlich zieht man sich dann vielleicht auch mehr zurück. Aber das ist auch mit kleinem Baby. Da gehen eh viele Verbindungen, ändern sich oder gehen verloren zu Menschen, die keine Kinder haben. Und neue kommen wieder hinzu. Also das ist alles unheimlich schwammig, finde ich. Gerade in solchen Lebensphasen wie zum Beispiel nach der Geburt. Und oft ist es auch ähnlich in der Arbeit zum Beispiel. So kurz bevor wir in Burnout schlittern. Das ist eine sehr ähnliche Situation, finde ich, die ich ja auch kenne. Wo es genauso ist, ja, wir machen und wir tun und wir haben eigentlich keine Zeit zum Nachdenken und irgendwie merken wir aber durch bestimmte Signale, die unser Körper uns ja sendet, dass eigentlich gar nichts in Ordnung ist. Ja. Und das heißt, Trauma meiner Meinung nach ist super individuell und niemand ist davor gefeit, auch keine medizinische Fachkraft, keine Hebamme, keine Psychotherapeutin, keine Person, kein Mensch ist davor gefeit, denn es ist eine natürliche Reaktion auf ein unnatürliches Ereignis. Und das zu wissen, dass wir nicht dran schuld sind, dass wir Trauma erlebt haben und wir auch nicht an diesem Ereignis schuld sind, das ist super wichtig. Und was auch so ganz, ganz oft kommt nach so traumatischen Erfahrungen rund um Schwangerschaft und Geburt ist, dass man eben zum Beispiel daran merkt man schon, dass das traumatisch sein könnte, dieses Erlebnis, dass du etwas bedauerst. Ja, dass man bedauert, nicht dies oder jenes gemacht zu haben oder eben das gemacht zu haben, was man gemacht hat und sich wünscht, man könnte das alles nochmal von vorne machen und anders machen. Das zeigt natürlich schon, dass da viele Dinge stattgefunden haben wohl, die wirklich so tief einschneidende Erlebnisse waren, dass du sagst, ich hätte das komplett anders machen sollen. Dann hätte ich nicht so sehr gelitten. Und bei Geburt hängt natürlich auch immer noch das Kind mit dran. Und nicht nur bei Geburt, also es ist ja, soll hier ja dann auch um Schwangerschaftsabbrüche gehen, um stille Geburten, um Sternenkinder, um die Geburt von Kindern mit Beeinträchtigungen gehen. Und ich denke, jedes Erlebnis für sich beherbergt in sich immer diese Frage, hätte ich nicht, diese Schuld auch, hätte ich nicht dies machen sollen, ach, hätte ich doch das gemacht. Und Trauma trägt keine Schuld. Trauma trägt keine Schuld. Atme gerne mal tief ein und aus mit mir, wenn du möchtest. Und mach dir das nochmal ganz bewusst, gerade wenn du denkst, du könntest betroffen sein. Trauma trägt keine Schuld. Du trägst keine Schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Du trägst keine Schuld. Du erfährst im Grunde eine normale Reaktion deines Nervensystems auf ein unnatürliches Ereignis. Eine natürliche Reaktion auf ein unnatürliches Ereignis. Und das ist so, so, so heilsam zu hören, auch wenn du es noch nicht verinnerlicht hast, eventuell jetzt, ne? Gerade wenn du das erste Mal hörst. Also diese sexuelle Unlust, dieses nicht mehr verbunden sein mit sich selber. Ich habe Phasen gehabt, habe ich auch zu einer Freundin gesagt, der ging es ähnlich. Habe ich gesagt, so, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Sex brauche in meinem Leben, ehrlich gesagt. Ich könnte jetzt gut auch ohne leben. Aber das ist natürlich ein Zeichen davon, dass wir abgeschnitten sind, denn Sinnlichkeit und Sexualität ist ein wirklich sehr wichtiger Bestandteil unseres ausgeglichenen Daseins und ist eben auch ein Zeichen für Qi, für Lebenskraft. Und wenn wir da uns abschotten, dann ist das immer ein Zeichen davon, dass wir nicht in Balance sind. Es gibt natürlich Menschen, die mehr oder weniger Interesse daran haben. Natürlich gibt es da individuelle Vorlieben und ja, es gibt sicherlich auch Menschen, die das wirklich tatsächlich nicht so sehr brauchen. Aber wenn es vorher anders war, und das ist auch noch so ein Zeichen, dass man zum Beispiel sagt, ich bin nicht mehr die oder der, die der ich damals vor dem Ereignis war. In schamanischer Sicht ist es so, dass wir einen Seelenteilverlust erleben bei traumatischen Erfahrungen. Das heißt, wir bringen einen Teil unserer Seele in Sicherheit, um das überstehen und überleben zu können. Und das gleicht eigentlich dem Begriff der Dissoziation, den wir aus der Psychologie und Psychotherapie kennen, dass Teile von uns eben rausgehen aus dem eigenen Körpersystem. Oft sehen sich ja auch Betroffene von oben, als würden sie die Situation, das Ereignis von oben sehen. Und dass es dann eben wirklich darum geht, wieder vollkommen zu werden. Und so fühlt sich das, finde ich, meiner Erfahrung nach zumindest auch an. Ich war nicht mehr vollkommen, ich bin aufgesplittert sozusagen. Also man sagt ja auch, Trauma ist ein Riss in der Beziehung zu dir selber, zu der ganzen Welt, zu deiner Spiritualität, zu deiner Umwelt, zu den Menschen. Und ein Riss in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da geht es wirklich um ganz viel um Verbindung. Was hat mir letztlich geholfen? Ist und war ein langer Weg, ja, auf dem ich auch immer noch gehe. Was mir wirklich geholfen hat, ist zum einen Moon Yoga. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich überhaupt auch generell in diese Art von Geburt gestartet wäre und auch in die Schwangerschaft, wenn ich Moon Yoga und auch Yoga generell nicht gehabt hätte. Da ist natürlich die Verbindung zum Atem schon mal ganz anders gewesen, ne? Ich weiß, also das wurde mir auch gesagt während der Geburt, dass ich wirklich super gut mitgeatmet habe. Und das schiebe ich absolut aufs Yoga generell. Und beim Moon Yoga ist es ja so, da geht es wirklich sehr um die liebevolle, wertschätzende Verbindung zu deinem Körper und eben darum, nicht mehr irgendwelche Asanas einfach zu machen und den Körper in bestimmte Haltungen zu pressen, sondern umgekehrt die Bewegung von innen heraus zu machen und deinen Körper sich so bewegen zu lassen, dass die Asana für ihn passt, individuell für deinen Körper. Und dadurch, dass ich das vorher unterrichtet habe und auch ausgeübt habe selber und auch nachher dann eben nach so ab 10, 11 Monaten nach der Geburt wieder unterrichtet habe, war das so ein Anker in meinem Leben. Das war mir damals gar nicht bewusst, aber es war wirklich ein Anker, diese Regelmäßigkeit auch, in der ich das ausgeübt habe und in der ich mich dadurch auch natürlich mit meinem Körper verbunden habe. Es löst aber kein Trauma. Also zum Moon Yoga erfährst du in der nächsten Episode mehr. Da habe ich die Luisa da, die auch über ihre eigene Diagnostik und ihren Lebensweg geht bezüglich der Erfahrungen, die sie gemacht hat rund um das Thema Beckenraum und auch Moon Yoga. Da werden wir mehr darüber erfahren. Aber das ist ein ganz wichtiger Anker und es ist auch gut, dass wir nicht immer überall irgendwelche Anker haben, wo wir das Trauma anschauen müssen. Ja, es ist gut, dass wir einfach auch Räume haben, wo wir in Sicherheit genießen können und uns verbinden können. Und Moon Yoga bietet eben diesen absolut sicheren Raum. Das haben wir in anderen Yogastunden nicht. Diesen sicheren Raum, wo ich mich so bewegen darf, wie ich möchte, wo ich mich auch gar nicht bewegen muss. Ich kann auch mental den Übungen folgen oder ich darf einfach in diesem geschützten Raum sein mit Gleichgesinnten und sehen auch, dass ich nicht alleine bin und fühlen, dass ich nicht alleine bin. Das hat mir viel gebracht. Auch natürlich schon auch die Selbstständigkeit, muss ich sagen, weil es wichtig war, überhaupt dann auch wieder Raum zu bekommen, wahrzunehmen, wie geht's mir eigentlich? Ja, weil sonst gibt es ja immer mich und Hanna. Wir waren ja auch körperlich fast immer aneinander irgendwie, ne? Und dann wieder zu gucken, was ist, wenn Hannah nicht bei mir ist? Wer bin ich eigentlich? Und das ist auch oft eine ganz, ganz schwierige Phase für viele Mütter, weil man eben da merkt, so, ich bin nicht mehr die, die ich vorher war, aber ich bin auch noch nicht da angekommen, wo ich eigentlich scheinbar irgendwie hin soll. Ich bin nicht gefestigt in mir, die ich jetzt bin. Und das habe ich extrem wahrgenommen. Und ja, ich habe dann letztlich... Das Thema Trauerbewältigung kam in mein Leben, als mein Hund gestorben ist. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast, ziemlich am Anfang von meiner Podcast-Karriere, wenn man das so nennen kann. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ja. Da habe ich mich dem Thema Trauma gewidmet. Das kam in mein Leben durch den Verlust von Camiro, meinem Hund. Und da fing mein Weg dann auch an, in diese ganzheitliche Lehren, die indigenen Lehren, die uralte Weisheit rund um Schoßraum, um Beckenraum, all das, was ich auch hier in den Episoden geteilt habe, hat mir sehr geholfen, zu meiner ursprünglichen Natur eigentlich wieder zurückzufinden und zu verstehen, ich bin Natur und ich bin nicht immer gleich und ich verlaufe in Zyklen und auch mein Körpergefühl und meine Verbindung zu mir selber, meine Sinnlichkeit und Sexualität, meine Energie und all das ist bestimmten Zyklen unterworfen, in denen ich fließen darf. Da habe ich mich also mit beschäftigt. Ich habe Pflanzen kennengelernt, wie die Mistel zur Gebärmutterreinigung und habe also meine Gebärmutter gereinigt und bekam so dann auch zum Womb Awakening, wo es viel um energetische Arbeit geht, mit Hilfe aber auch von Körper, von Atem, von Sound, von Bewegung. Und vor allem auch, was mir da sehr gut getan hat, von schamanischen Seelen- und Körperreisen, wo ich einfach wieder mehr mein Kleinhirn aktivieren konnte. Das ist einfach so, ja, dass wir beim Reisen das Kleinhirn aktivieren, beim schamanischen Reisen und ja, diesen Meditationen, diesen geführten, und dadurch auch wieder mehr verbunden sind mit unserer Intuitivität, Intuition. Ja. Und das hat mir sehr geholfen. Und alles war immer so ein Schritt weiter, ein Schritt weiter, ein Schritt weiter zurück zu mir. Und dann habe ich, wenn ich jetzt mal zurückschaue, ich habe mich schon auch vor der Schwangerschaft schon mit Trauma befasst, aufgrund eben der Arbeit, die ich gemacht habe mit Menschen mit Essstörungen und vielen Komorbiditäten, und da waren natürlich auch Angststörungen dabei und viele, viele der PatientInnen waren traumatisiert. Und durch eben nicht nur die Yoga-Therapie, sondern ich habe dann auch so eine Fortbildung mitgemacht, das ist ein richtiges langes Teacher-Training gewesen. Damals gab es das bei Yoga International, das hieß Warriors at Ease. Das heißt, Kriegsveteranen, für Kriegsveteranen ein Programm, traumatisierte Kriegsveteranen mit Hilfe von unter anderem Yoga, aber auch Yoga Nidra und Atmung. Ich habe iRest Yoga Nidra eine Fortbildung, eine Ausbildung gemacht, was explizit für PTBS von Richard Miller kreiert wurde. Also ich war da schon lange Jahre auf dem Weg. Das wurde mir dann irgendwie klar, als ich dann mich mal da mal hingesetzt habe, um meine Homepage, um da drauf zu schreiben, was ich eigentlich alles gelernt habe, wie lange mich diese Themen Traumata eigentlich schon begleiten, rund um Traumata. Aber das, ich habe immer noch nicht kapiert, dass ich da wirklich ja, ein Trauma in mir halte. Das habe ich lange mir gedacht, naja, so schlimm war es jetzt quasi auch nicht. Ne? Das ist so abgetan. Und je mehr ich dann kam die Polyvagal-Theorie. Ich habe viel von Dr. Stephen Porges und Deb Dana gelernt, da viele Kurse gemacht. Und da habe ich wirklich dann verstanden, okay, das hängt mit meiner Kindheit absolut zusammen. Mein Nervensystem war, glaube ich, nie im ventralen Vagus, wenn dann nur sehr kurz. Aber ich glaube nie. Also ich war im Nervensystembereich, in einem gewissen Setpoint hat sich mein Nervensystem eingerichtet, der eher Richtung Erstarrung und Fawning geht oder Appeasement, wie man heute lieber sagt. Also dieses Beschwichtigen, dieses Ja-Sagen ganz bewusst, um eben diesen traumatischen Ereignissen zu entfliehen. Und eben auch die Erstarrung, manchmal so Fluchttendenzen. Im Grunde genommen durchlaufen wir vom Nervensystem irgendwann mal jeden Status. Also im Burnout war ich in der Erstarrung und Erschöpfung, dann im Kollaps. Und jedes Nervensystem kennt sicherlich auch den Kampfmodus. Ja. Aber wir alle haben so ein, Deb Dana nennt es Home Away from Home. Da gehe ich mal auf in einem extra Podcast nochmal genauer gerne drauf ein, wenn ihr das wollt. Dass wir alle quasi so eine gewisse Tendenz haben. Unser Nervensystem hat eine individuelle Tendenz zu reagieren in bestimmten triggernden Reaktionen. Und das war bei mir eben sozusagen diese Erstarrung, dieses sich von mir selbst entfernen, dieses Ablösen, ja, und dieses quasi Ja-Ja sagen, um das durchzustehen, zu überleben. Das Nervensystem kennt ja nur Gefahr und Sicherheit. Dazwischen gibt es nicht. Es gibt nur diese zwei Wege. Das ist relativ einfach gestrickt sozusagen. Und da war ich einfach immer in diesem Überlebensmodus. Und als ich dann begonnen habe, wirklich den Körper zu integrieren, weil ich gemerkt habe, das ist alles schön und gut, was ich kann und weiß. Aber da gibt es Anteile in mir, die mich schützen und die gehört werden müssen und die ich nicht mehr übergehen darf. Und da geht es auch, finde ich, darum, zum Beispiel beim Womb Awakening, das ist unheimlich schwer zu spüren, finde ich. Zumindest für mich war es so. Ich freue mich, wenn du mir dazu schreibst und Feedback gibst, weil ich frage mich wirklich, wie es dir damit geht, wenn man Traumata in sich hält. Und dann haben wir zum Beispiel beim Womb Awakening ja auch so Übungen, wo wir dann die Hand auflegen zum Beispiel oder eben auch zum Beispiel mit einem Zervixstab in die Yoni hineinfühlen können. Und das ist natürlich ja auch klar, dass man das nicht einfach so macht, sondern erstmal reinfühlt, bin ich dazu bereit, ist es okay? Und da gibt es so viele Facetten von okay. Da gibt es nicht nur ja oder nein. Lange bin ich da über meine Grenzen gegangen, weil ich mir dachte, ja, es ist okay. Es ist kein Nein. Also okay war es in dem Moment, wo es kein klares Nein war. Aber dass es da bei dem okay so viele Facetten gibt und es dann eben doch vielleicht nicht so ganz okay war, das wurde mir dann erst bewusst, als ich wirklich in Kontakt mit den verschiedenen Anteilen in mir über diese interne Familiensysteme-Therapie gekommen bin. Ja, während der Ausbildung hatten auch wir Coaching und Therapie. Ja, und also das konnte man wahlweise in Anspruch nehmen oder nicht. Und ich habe das in Anspruch genommen. Und diese Ausbildung war bei The Embody Lab unter anderem. Und da habe ich wirklich gelernt, auf meine ganzen Anteile erstmal zu hören, die kennenzulernen und zu integrieren und dadurch eben nicht mehr über bestimmte Grenzen zu gehen. Und habe eben gemerkt, dass es auch sehr gefährlich sein kann, wenn man so ein Programm durchläuft, damals ging meine Womb Awakening Journey über 9 Monate, wo man eben Monat für Monat einfach weiter und weiter und tiefer geht, ohne da auf sein individuelles Tempo zu achten zum Beispiel. Also das ging für mich nochmal so viel, viel tiefer. Wir haben am Anfang das Moon Yoga, das hat mich mit dem Körper verbunden. Dann bin ich durch das Womb Awakening habe ich mich wirklich mit meinen Fortpflanzungsorganen, mit meiner Gebärmutter verbunden. Ich konnte die spüren, ich kann sie immer noch spüren. Ich kann mit ihr in Kontakt treten, ja, mit den Eierstöcken und so. Ich bin viel mehr in Verbindung mit diesen Organen und meinem ganzen Beckenraum, als ich es jemals vorher war. Und trotzdem war da aber immer noch das Trauma in meinem Nervensystem. Und erst jetzt, wo ich da dran war und bin, immer noch auch da tiefer und tiefer und tiefer zu schauen, das ist ja auch ein Weg, der ist nicht zu Ende. Ja. Ich denke, der geht immer noch weiter und weiter und weiter. Und vor allem durch somatische Übungen und auch dieses Vollenden der Kreisläufe, der Reaktionskreisläufe meines Nervensystems, die ich damals nicht vollenden konnte. Also wirklich diese Trauma, Somatic Trauma Release, ja, Restore and Connect, all das, was du jetzt bei mir findest auf der Website, das ist so wirklich die Möglichkeit, diese mobilisierte Energie, die der Körper für die Flucht oder den Kampf mobilisiert, die wir aber ja nicht entladen können, weil wir nicht fliehen oder kämpfen können. Diese mobilisierte Energie steckt im System, im Körper drin. Spüren wir auch manchmal, auch bei einer Erstarrung, sind wir immobil, aber innerlich mobilisiert zum Beispiel. Und das ist dann eben ein Reaktionskreislauf des Körpers und Nervensystems, der nicht vollendet werden konnte. Und bei diesem Somatic Trauma Release geht es darum, diese Reaktionskreisläufe zu vollenden, ohne in die Story abzudriften. Also das ist wirklich nicht so wie Gesprächstherapie oder so, wo man über das Ereignis spricht und das von vielen Seiten beleuchtet. Darum geht es gar nicht, sondern das hatte ich ja auch schon mehrfach gemacht, auch über meine Kindheit und so weiter. Ne? Das war was, was mir damals ein Stück weit geholfen hat. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, ich muss den Körper integrieren, weil im Körper ist das ja alles. Alle meine Symptome sind körperlich. Ja? Also wie kann ich an dem Körper vorbei arbeiten und dann Heilung erwarten? Das geht ja gar nicht. Und das ist etwas, deswegen habe ich das dann auch selber eben hat es mich so dahingezogen und tut es immer noch, das Lernen über das Nervensystem, über den Körper, über Körperpsychotherapie, den Heilpraktiker für Psychotherapie und alles, ja, so letztlich EMDR, ne, was ich ab April im Übrigen anbieten werde und darf, diese ganzen Tools noch mit reinzunehmen in die Begleitung von Frauen und eben auch von mir an erster Stelle erstmal und das zu einem Ganzen zu verweben. Und da habe ich wirklich selbst auch erfahren, es ist manchmal wirklich auch kontraproduktiv, sich gleich nur auf den Beckenraum einzuschießen und nur dahin zu spüren und nur dahin zu gucken. Denn das Nervensystem durchzieht ja den ganzen Körper. Ja, und ein Teil ist der dorsale Vagus, der Teil des parasympathischen Bereichs des autonomen Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist. Und der dorsale Vagus endet eben in der Cervix. Und natürlich können wir auch darüber unseren dorsalen Vagus aktivieren und letztlich den Vagusnerv aktivieren und zur Entspannung finden und aus dieser Taubheit herausfinden. Also es kann eine Kombination sein von allgemeiner Nervensystemregulation und Trauma Release und dann aber auch nochmal die Fokussierung direkt auf das Becken. Ich habe das quasi umgekehrt gemacht. Ich habe erst die Fokussierung auf das Becken, den Becken- und Schoßraumbereich gehabt. Und dann habe ich aber gemerkt, wow, ich muss mein System aber nochmal auch mal als Ganzes wahrnehmen, weil ich bin noch so viel mehr und alles hängt eben zusammen. Ja, also da auch nicht den Fehler zu machen, den wir eben auch aus der Medizin kennen, dass wir einzelne Teile von uns nur wahrnehmen, sondern wirklich das Große und Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Und seitdem ich diesen Weg gehe, verstehe ich einerseits kognitiv so viel, ich verstehe mich selber viel besser und ich kann deswegen auch viel liebevoller und wertschätzender mit eben diesen Anteilen von mir umgehen, die vielleicht auch manchmal eben ungeduldig sind oder die getriggert werden in manchen Situationen, wo andere vielleicht überhaupt nicht verstehen, was ist mit der denn los? Ja. Weil ich das dann aber auch erklären kann, kann mein Umfeld dann auch verstehen und kann mich mitschützen, kann das mittragen. Ja. Und ich weiß natürlich jetzt auch, okay, da muss ich aufpassen in diesen Situationen. Da gehe ich lieber nicht hin. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich gebe eine Ausbildung oder so, wo wir 5 Tage, eine Woche teilweise zusammen sind, wo ich mit anderen Menschen bin, die ich jetzt auch nicht unbedingt sehr gut kenne, dann brauche ich immer einen gewissen Abstand auch. Ich brauche ein Zimmer für mich, ich brauche Raum für mich, ich brauche Zeit für mich. Ich muss das entsprechend planen, damit ich all das habe, damit ich aus einem entspannten Nervensystem und dadurch aus der Verbindung mit mir heraus, aus diesem sicheren Raum in und um mir herum, aus dem heraus agieren kann. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass ich mich eben während der Sinnlichkeit und Zweisamkeit mit meinem Mann gar nie sicher gefühlt habe und noch nie sicher gefühlt habe, wenn es um Sexualität ging. Und diesen Weg gemeinsam mit ihm, dass ich den mit ihm gemeinsam gehen muss. Also, dass wir da gucken müssen, dass ich mich erstmal sicher fühle. Und das ist etwas, was man eigentlich wirklich mittlerweile öfter hört. So Aussagen wie, eine Frau braucht mindestens 30 Minuten, bis die Yoni sich sozusagen öffnet. Und das alles hängt auch mit dem Nervensystem zusammen. Und vielleicht sind es bei dir 30 Minuten. Meiner Erfahrung nach ist es immer anders. Manchmal kann das schnell gehen. Manchmal fühlen wir uns schon in uns sicher und sind eher schon in der Entspannung. Und manchmal sind wir aber auch im Kampfmodus oder im Fluchtmodus. Und wenn wir dann in diese Situation kommen, Sex zu haben, dann kann es sein, dass wir diesen Kampfmodus dort drin ausleben. Ja, innerhalb unserer Sexualität oder auch den Fluchtmodus oder auch die Erstarrung. Ja, dass wir da mit in diesem Modus entweder bleiben oder hier auch Energie mobilisieren, je nachdem, was unser System unserem System möglich ist. Aber das ist nicht unbedingt heilsam, vor allem dann, wenn wir es nicht bewusst machen. Und das ist dann auch nicht eine tiefe Verbindung, denn wenn unser Nervensystem in Alarmbereitschaft ist, dann kann es sich nicht tief verbinden. Das ist nicht möglich. Und trotzdem ist es wichtig, dass man kann das parallel machen. Das heißt nicht, dass du erstmal dein Nervensystem regulieren lernen musst, um dann überhaupt in die Heilung gehen zu können. Man kann da parallel arbeiten, weil wie gesagt, wir können viel auf einmal halten und erfahren und tragen und erleben. Wir sind so facettenreich. Also im Grunde genommen hat all das, was ich jetzt auch weitergebe an dich, wenn du so ja, Trauma in deinem Körper hältst, toxischen Stress, Stress auch, das kann auch von anderen Erlebnissen herkommen, als jetzt von der Geburt. Das, womit ich dich begleite, das ist das, was mir auch geholfen hat und immer noch hilft. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Und wir werden jetzt auf diese einzelnen Tools, die ich angesprochen habe, näher eingehen in den nächsten Episoden. Wir werden aber auch, ich werde Interviews führen mit verschiedenen Frauen, wo es um ihre Erfahrungen geht, rund um diese Themen Verlust des Kindes, Geburt, Hebammen, Dasein, ja, der Beruf der Hebamme, solche Dinge. Und darauf freue ich mich schon sehr. Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit, gerne auch bei Rückmeldungen. Das ist jetzt mal eine lange Episode gewesen. Ich habe einfach mal so dahin gesprochen. Und ja, ich freue mich, wenn sie dir gefallen hat. Und wünsche dir alles, alles Liebe und alles Gute. Bis bald. Ich danke dir fürs Zuhören. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freue ich mich über deine Unterstützung in Form einer positiven Bewertung und/oder durch Teilen und Weitersagen. Du möchtest mehr über mein Wirken erfahren oder hast Fragen zu Podcast-Themen? Besuche mich in meinem virtuellen Space unter www.andreakampermann.com. Ich freue mich sehr über deine Nachricht.